Das Staunen ist der Anfang aller Theologie. Und gerade wenn es um Weihnachten geht, so habe ich gerade gedacht, als du das gelesen hast, wenn es um Weihnachten geht, denke ich oft, dass wir neu staunen lernen sollten. Staunen lernen. Kinder staunen mit weit geöffneten Augen, sehen etwas und sie staunen, sagen, boah, voll krass, voll krass. Opa, was ich gesehen habe. Wir Erwachsene sind ziemlich abgeklärt, wir hören Worte und dann ist alles eingeordnet. Weihnachten kennen wir, Jesus wurde Mensch und das feiern wir dann. Und es kann uns dann so gehen, dass wir gewisse Begriffe vielleicht falsch fühlen. So ging es jenem Schwaben, ein Schwabe, der fuhr in eine Waschanlage. Manche meinen, das wäre ja ein Witz, dass ein Schwabe in die Waschanlage fährt, der ist viel zu geizig. Aber der Schwabe fährt in die Waschanlage und dann geht er zum Waschanlagenbesitzer, kriegt so einen Bon und der sagt zu ihm, setzen Sie sich ins Auto und dann folgen Sie der Leuchtschrift vorne, die erscheint. Tun Sie einfach, was da steht. Und er wirft seinen Bon ein und dann steht nach vorne fahren, stopp. Und er stoppt, er hält und dann wird ja das Auto nach vorne gefahren und nach 5 Minuten kommt er triefend nass zum Waschanlagenbesitzer und der sagt, ja Menschenskinder, was ist mit Ihnen passiert, wieso sind Sie so nass, was ist denn los? Und dann sagt er, da stand auf der Leuchtschrift, Gang raus, dann bin ich rausgegangen. So kann es gehen. Man liest was und denkt, logisch, Gang raus heißt rausgehen. Gut, so hoffe ich heute, dass wir achtsam sind und vielleicht denken, Gang raus könnte auch was anderes bedeuten, als aus dem Auto rausgehen. Könnte ja was anderes bedeuten. Sodass wir auch Weihnachten mit einem neugierigen Blick anschauen und vielleicht oder hoffentlich neu staunen lernen. Wir feiern ja Weihnachten, Advent, wir sind in der Adventszeit, Ankunft, Adventus Domini, die Ankunft des Herrn, die wir feiern, rückblickend, dass der Herr der Welt gekommen ist, nur schon das, dass Gott Mensch wurde, Fleisch und Blut wurde, Körper wurde, geboren wurde, auf dieser Welt gelebt hat, ist schon unbeschreiblich schön. Weil damit sagt Gott, Menschsein ist per se gut, nicht schlecht. Ich bin auch Mensch geworden, ich bin Materie geworden. Ich habe gegessen und getrunken. In der Apostelgeschichte lesen wir dann später, als Petrus die Beweisführung bringt, dass Gott in Jesus da war und er auferweckt wurde, sagt er, wir haben nach der Auferweckung mit ihm gegessen und getrunken. Das war ihm ganz wichtig. Wir haben mit dem Auferstandenen gegessen und getrunken. Also Essen und Trinken ist was Gutes. Wir würden sagen, Menschenskinder, Lukas, wieso schreibst du sowas auf? Ist doch völlig zweit-, dritt-, viertrangig. Nein, ist eine Beweisführung. Und da stecken so viel ganz wertvolle Dinge drin in dieser Weihnachtsgeschichte, die wir ausblenden, weil wir Weihnachten mit unserer Gang-Raus-Brille leben und dann eben aussteigen. Wir gehen in den Titusbrief, der Ralf hat es erwähnt, und im Titusbrief finden wir eine andere Art Weihnachtsgeschichte, aber etwas tiefgreifend Schönes. Und Paulus zählt da zwei Personengruppen von Menschen auf. Und von den einen sagt er, darf ich die erste Folie sehen? Schon da, gerade noch die nächste. Dann klicke ich selber weiter. Paulus sagt dort, sie sind unverständig und ungehorsam. Vom rechten Weg abgeirrt und die Folgen werden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Sie leben in Bosheit und Neid, sind hassenswert und hassen sich gegenseitig. So sagt Paulus, solche Menschen gibt's. Sie sind voll Bosheit, voll Neid, hassenswert und sie hassen sich gegenseitig. Wenn wir heute Zeitungen lesen, Nachrichten anschauen, erleben wir das. Menschen, die einander hassen, die im Hass aufeinander losgehen, die bösartig sind, die wirklich Böses im Schilde führen. Das ist eine Personengruppe, die Paulus beschreibt, das ist eine Terminologie aus der vulgär- oder populärphilosophischen Lasterkatalog. Hass regiert in den Herzen der Menschen. So hat man damals von Hass erfüllte Menschen eben beschrieben. Wir denken jetzt vielleicht, das ist nur bei anderen so, aber es gibt auch sowas wie die kleinen Gehässigkeiten. Der Begriff sagt es schon, Gehässigkeiten, so die kleinen Gehässigkeiten, so die Sticheleien, die Messerstiche, die man einem zufügt. Der Weisheitslehrer sagt, die Worte mancher Menschen sind wie Messerstiche. Und die Worte der Weisen bringen Heilung, sie sind süß wie Honig. Und es beginnt ja immer im Kleinen, mit den kleinen Gehässigkeiten. Dass man dem Nachbarn den Hundekot rüberwirft. Und so beginnt das Ganze. Und der wirft ihn dann zurück, zweimal. Und dann werfen wir dreimal zurück. Und so geht es hin und her. So beginnen die Gehässigkeiten im Kleinen. Viele Menschen haben Angst vor den Feiertagen. Um Weihnachten rum ist die Suizidquote sehr hoch. Viele Menschen bringen sich um, haben Angst. Sind einsam, fühlen sich nicht verstanden, wissen nicht, wo sie hin sollen. Vorhin war von der Facebook-Kirche die Rede. Das sind die Schlagzeilen, mit denen wir Tag für Tag leben. Und jetzt bringt Paulus eine zweite Personengruppe ins Spiel. Und er schreibt über diese Menschen, sie ordnen sich den Regierenden und deren Ordnungen unter, wirken dabei mit, wenn sich eine Gelegenheit bietet, Gutes zu tun. Also die sind darauf aus, Gutes zu tun. Wenn sich irgendeine Möglichkeit bietet, dann tun die Gutes. Und die begegnen dem Ralf im Aldi und dann denkt sie, wow, der Ralf ist da, was könnte ich ihm Gutes tun? Dann bezahlt man einfach an der Kasse seine Rechnung und fertig. So einfach ist das. Und dann sagt er, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den anderen Wein gekauft. Sie reden nicht schlecht übereinander. Ist auch was Schönes. Nicht schlecht über andere zu reden. Jeder weiß das ja, wenn man mit dem anderen redet und der redet schlecht über andere, tief innen weiß man, wenn ich jetzt weg bin und dann kommt ein anderer, dann reden die höchstwahrscheinlich schlecht über mich. Der redet ja nicht nur über die anderen schlecht, sondern über jeden. Und dann kommt das in der Bibel immer und immer wieder vor, sie begegnen einander freundlich. Freundlichkeit ist etwas ganz Wertvolles in der Bibel. Freundlichkeit ist eine Frucht des Geistes sogar. Der Heilige Geist bewirkt Freundlichkeit. Sie streiten nicht, sind friedfertig, sie schütten Gräben zu und reißen sie nicht auf, sie bauen Brücken zwischen den Menschen und zu allen Menschen sind sie freundlich. Viele haben Angst, ich habe es gesagt, vor Weihnachten, da poppt dann immer wieder alles Mögliche hoch, wenn die Familien zusammensitzen und man merkt, das ist wie das Sitzen auf einem Pulverfass. Da muss nur einer eine falsche Bemerkung machen und dann zack, explodiert das Ganze. Aus dem Fest der Liebe wird das Fest des Streitens. Wenn man das ganze Jahr nicht miteinander gut umgeht und redet und dann heile Welt spielen will an Weihnachten, es funktioniert meistens nicht gut. Irgendwann explodiert das Ganze. Und ich denke mir, wenn es Familientreffen geben würde auf der rechten Seite, man ist darauf, einander Gutes zu tun, gut übereinander zu reden, über andere gut zu reden, friedfertig zu sein, eben Gräben zuzuschütten und Brücken zu bauen. Paulus beschreibt diese zwei Personengruppen. Und drüber steht einst und jetzt. Das heißt, die zwei Personengruppen sind die gleichen. Einst, sagt er, wart ihr so. Einst wart ihr so, jetzt seid ihr so. Man kann sich natürlich fragen, ja, aber was ist jetzt geschehen? Warum waren die mal so und jetzt so? Aus dem Saulus wird der Paulus, wobei das Bild ein bisschen hinkt, weil es sind ja nur unterschiedliche Namen, griechisch, hebräisch und so weiter. Aber hier stimmt das einst und jetzt. Was ist passiert, dass das sich so verändert hat? Und wir würden das als Weihnachten bezeichnen. Paulus sagt, so wart ihr einst. Und dann sagt er, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Gottes und Erlösers unter uns erschien, hat er uns durch das Bad der Taufe gerettet und wie durch eine neue Geburt durch seinen Heiligen Geist innerlich neu gemacht. Die Menschenfreundlichkeit und Menschenliebe, die Philanthropia wörtlich übersetzt, steckt das Wort Philia und Anthropos drin, Liebe und Mensch, die Philanthropia ist erschienen. Und die Philanthropia, die Menschenliebe Gottes hat aus diesen Menschen solche gemacht. Die Menschenfreundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen. Sie wurde sichtbar erschienen, heißt, sie wurde sichtbar, Epiphania, man hat sie gesehen. Sie hat sich gezeigt. Die Gnade Gottes erschien, sie wurde sichtbar. Sie erhielt Gestalt und die lebte unter uns. Und Johannes wird ja nicht müde, immer wieder zu betonen, was wir mit unseren Augen gesehen haben und mit unseren Händen betastet haben. Wir haben das gespürt, wir haben ihn gesehen und wir haben die Menschenliebe Gottes betastet, sagt er immer wieder. Da gibt es was zum Anfassen. Das ist nicht irgendwas, das sich hier oben abspielt und das war's, sondern er ist uns zum Anfassen nahe gekommen. Und hier meint Paulus das ganze Leben. Mit diesem Jesus waren wir unterwegs. Wir haben mit ihm gegessen, wir haben mit ihm getrunken, wir haben mit ihm Heilungswunder gesehen, wir haben erlebt, wie er Dämonen austreibt. Wir haben gesehen, wie er Menschen in den Arm nimmt, wie er die Kinder auf den Arm genommen hat und geherzt hat. Das haben wir erlebt, gesehen. Und klar ist für uns evangelische Christen, wir wissen von Jesus nichts, so hat es Bonhoeffer gesagt, außer dem, was er uns in seinem Wort sagt. Bibellesen bedeutet eben nicht Wissen anhäufen, primär, sondern diesem Jesus begegnen. Man liest die Bibel und dann legt man sie zur Seite und sagt, Gang raus könnte auch was anderes bedeuten als rauszugehen. Könnte den Schalthebel umlegen bedeuten. Und wenn wir auf einmal Teil werden dieser Geschichten und erleben, wie Petrus von Jesus gefragt wurde nach seinem Absturz, Petrus, eine entscheidende Frage habe ich an dich. Liebst du mich? Er hat nicht zu ihm gesagt nach der Auferstehung, Petrus, glaubst du richtig? Hast du richtig verstanden? Sondern, liebst du mich? Auf einmal lesen wir die Bibel anders. In der ganzen Gender-Diskussion, ich nehme nur ein kleines Beispiel, gibt es eine ganz verrückte Geschichte. Der erste Nicht-Semit, der getauft wurde, war ein Schwarzer, der Äthiopier, und er war ein wörtlich Verschnittener. Ein Verschnittener. Und Jesus sagt, es gibt Verschnittene von Geburt an, die sind zeugungsunfähig, Zwitter, auf jeden Fall stimmt was bei denen, nach unserem Denken nicht. Dann gibt es Verschnittene, die wurden verschnitten, kastriert von Menschen und andere haben den Weg selbst gewählt. Sind auf jeden Fall Menschen, die sexuell irgendwie stimmt was nicht bei denen. Und jetzt ist der erste Nicht-Semit, der getauft wird, ist ausgerechnet so einer, wo wir sagen würden, komisch. Und wir würden vielleicht sagen, Lukas, musst du das jetzt noch hinschreiben, dass das ein Eunuch war, wörtlich ein Verschnittener? Und Lukas weiß ja, dass im Propheten Jesaja, im 56. Kapitel, heißt es, dass die Verschnittenen aus anderen Völkern einen Ehrenplatz im Tempel Gottes bekommen werden. Auf einmal lesen wir die Bibel wie neu und sagen, das ist jetzt komisch. Ausgerechnet so einer, ein Unreiner, der durfte ja gar nicht in den Tempel. Ausgerechnet so einer, der komisch ist, der eigentlich ausgestoßen ist. Ausgerechnet so einer ist der Erste. Würde mir sagen, Heiliger Geist, hast du einen Fehler gemacht. Du hast Philippus zum Falschen geschickt. Es war nicht ein gut bürgerlicher, wertekonservativer, in der Mitte lebender Mensch. Solche Dinge lesen wir auf einmal neu. Denken, hoppla, hoppla. Was bedeutet das in der Diskussion von all dem, wo wir drinstecken? Die Freundlichkeit Gottes ist erschienen. Und die sollten wir uns wie vor Augen malen, Teil dieser Stories werden. Wenn Gott diesen ausgestoßenen Menschen begegnet, vor allen Dingen den Unreinen, immer wieder und immer wieder die Geschichte, wo die Frau zittert und Angst hat, weil sie Jesus berührt hat, in der Hoffnung, dass sie geheilt wird von ihren Blutungen. Deshalb hat sie Angst gehabt, weil sie war unrein, sie hätte ihn gar nicht berühren dürfen. Hätte sie überhaupt nicht dürfen. Sie hat es getan und dann denkt sie, jetzt gibt es Ärger. Und zwar massiven Ärger, weil er sich umdreht und sagt, es ist Kraft von mir geflossen. Da gibt es keinen Ärger bei ihm. Diese Geschichten, die müssen wir wie neu lesen. Wir sind von der Aufklärung ein Stück weit verklärt und verbogen. Wir fragen uns dann, wie kann das sein? Kann das überhaupt sein? Wie soll das überhaupt gehen? Wieso der? Und mit tausend Fragen verlieren wir oft die Pointe und werden nicht mehr berührt. Das meint Paulus hier. Paulus weiß, wie die Juden die Bibel lesen, meditativ bewegen. Und er sagt, die Menschenfreundlichkeit ist erschienen. Und die Begegnung mit diesem Menschen und der Heilige Geist hat uns transformiert in die rechte Seite. Da ist etwas passiert, weil wir diesem Menschenfreund Jesus begegnet sind. Dem menschenfreundlichen Gott sind wir begegnet. Und das feiern wir ja an Weihnachten. Wir begegnen dem menschenfreundlichen Gott. Wir begegnen der inkarnierten Menschenliebe Gottes und werden hoffentlich dadurch verwandelt. Transformiert, erneuert. Metamorphose wäre das Stichwort, von der Raupe zum Schmetterling. Das ist erschienen, die Güte, Freundlichkeit Gottes. Güte, vom Griechischen her, ist das ein Wort, das beschreibt, dass etwas weich gemacht wird, was vorher hart und streng gewesen ist. Ich weiß noch von meiner Kindheit, die Handtücher, die waren manchmal wie bocksteif. Mit denen hat man sich abgetrocknet und anschließend hat man auf dem halben Rücken geblutet, weil alles so hart war. Und dann kamen Weichspüler. Das war ja der helle Wahnsinn. Weiche Handtücher, weiche Unterhemden, kaum zu fassen. So ungefähr muss man sich die harten, bockstärken, die begegnen der Menschenfreundlichkeit Gottes. Und die werden anders. Die werden anschmiegsam und weich, freundlich. Es ist wirklich ein Wunder, dass Gott Menschenfreundlichkeit, Liebe, ausgerechnet zu den Menschen kommt. Also die kommt ja nicht zu den Rechtschaffenen, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die, die darunter leiden, die Neidbolzen, die hassen, genau denen ist er erschienen. Den Streithämmeln, den Unfreundlichen, den Schlechtrednern, denen, die immer nörgeln und schimpfen und nie zufrieden sind, deren Gesichtszüge hart geworden sind, genau denen ist er erschienen. Und die hat er berührt, genau die, die Boshaften, die in unguten Leidenschaften und Zwängen stecken, genau denen ist er erschienen. Und Jesus würde sagen, oder Paulus würde sagen, lasst diesen Jesus mal in allen Dimensionen in euer Leben hinein. Schaut ihn mal an und lernt neu über ihn zu staunen. Neu einmal staunen und sagen, dieser Schöpfergott, dieser allmächtige Gott, der wird in Christus Mensch. Eben zum Anfassen kommt er uns nahe. Und jetzt müssten wir wie neu lernen, die Bibel zu lesen und Teil der Stories werden, dass wir Teil der Begegnung zwischen Jesus und Thomas werden. Dieser Zweifler, dieser elende Zweifler. Der sagt, ich glaube nicht. Es sei denn, dieser Jesus kommt und zeigt mir seine Male in den Händen und in der Seite. Und dann kommt dieser Jesus genau zu ihm und er sagt nicht, Thomas, du bist ein alter Zweifler, mit solchen Menschen kann ich nichts anfangen, hau einfach ab. Jetzt warst du so lange mit uns unterwegs, du hast die Wunder gesehen, die Zeichen, du hast alles gesehen, jetzt glaubst du immer noch nicht. Nein, er sagt, Thomas, komm her, gib mir deine Finger und leg sie in meine Wundmale. Und wenn wir so eine Geschichte mal meditieren und Teil werden von dieser Geschichte, eben neu staunen lernen. Und wenn wir dann sagen, Jesus, ich hätte das mit dem Thomas ganz anders gemacht, das garantiere ich dir. Und dann begegnen wir ein Stück weit eben genau dieser Menschenfreundlichkeit Gottes. Und nicht dem, du musst und sei mal freundlich und mach mal und tu mal, sondern wir werden von innen transformiert. Und das beschreibt Paulus hier. Und das, dass er genau denen erschienen ist, ist ja die beste Nachricht der Welt. Er sagt nicht, Sabine, wenn du dann so und so bist, dann komme ich zu dir. Und wenn du dem Stefan zweimal am Tag ein Kompliment gemacht hast, dann komme ich zu dir. Nein, er kommt zu der nörgelnden und schimpfenden Sabine. Und er sagt, Sabine, schau mich an. Schau mich an. Und nimm dir Zeit. Jetzt ist Zeit der Besinnung, sagen wir. Und dann schau mich nochmals an. Und dann schaust du den Stefan an. Und dann wirst du transformiert, verwandelt. Ich weiß nicht, ob ich schon den Werbeblock hier eingelegt habe. Das ist mein Werbeblock für diese Übersetzung, Übertragung des Neuen Testaments. Willkommen daheim. Eine Übertragung des Neuen Testaments, die den Verstand überrascht und das Herz berührt. Von Fred Ritzhaupt übertragen, einem ehemaligen Jesuitenpater, den ich persönlich sehr schätzen gelernt habe. In manchen frommen Kreisen, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Es gibt nur Luther. Ende, Schluss, fertig, Luther. Am besten 1912. Das klingt ein bisschen so mystisch, sonderbar. Wer die Übertragung liest, der wird an vielen Stellen berührt werden. Und er wird sie beim Lesen auf die Seite legen und darüber beten und sagen, Jesus, so bist du also? Boah, hätte ich nie gedacht. Das bist du also? Manche schauen vielleicht The Chosen an. Auch eine Verfilmung, die das Herz berührt und man an manchen Stellen wirklich weinen kann, wie Jesus den Menschen begegnet. Und genau das sagt Paulus hier. Die Menschenliebe, die Philanthropie, die Güte ist erschienen, Fleisch und Blut geworden. Nicht wir gehen in den Himmel, sondern der Himmel kommt auf die Erde in Jesus. Menschwerdung 2.0 hat begonnen, dass wir wahre Menschen werden, hier, jetzt, auf der Erde. Ich finde das faszinierend. Wer Zeit zu sagen, sich Zeit zu nehmen, manches Mal wie neu bedenken, dass man nicht Gang raus falsch versteht. Und dann sagt Paulus weiter, auf diese Botschaft kannst du dich verlassen. Und wenn du zu den Glaubensgeschwistern sprichst, sagt er zu Titus, sollen sie durch deine feste und wohlbegründete Lehre ermutigt werden, ein Leben zu führen, das die Liebe Gottes widerspiegelt, nicht mehr und nicht weniger. Unser Leben soll die Liebe Gottes widerspiegeln, weil wir der Philanthropie, der Menschenfreundlichkeit Gottes begegnet sind und immer wieder neu begegnen, heute durchs Lesen der Schrift. Wir begegnen diesem menschgewordenen Gott und wir werden verwandelt, um die Liebe Gottes wiederzuspiegeln. Und gerade in unserer Zeit, die hasserfüllt ist, die so brutal ist, so heftig ist, war sie damals übrigens auch. Genau in diese Zeit hinein, sagt Paulus, bitte blast nicht ins Horn der Gewalt und der Koalitionen bilden von und gegen, sondern jetzt seid ihr gefragt, Brücken zu bauen, denn ihr seid der Menschenliebe Gottes begegnet. Und euer Leben soll etwas von dem widerspiegeln. Das ist die Schlussfolgerung. Aber die Begegnung mit dem Auferstandenen inzwischen, auch an Weihnachten, die Begegnung mit dem menschgewordenen Gott soll das ermöglichen. Wir verkörpern die Menschenliebe Gottes, sagt Paulus. An anderer Stelle sagt er, werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Eine schöne Berufung, Nachahmer Gottes zu werden. Paulus sagt nicht, glaubt nun endlich richtig, sondern ihr spiegelt die Liebe Gottes wider. Nicht die richtige Dogmatik. Ich habe nichts gegen Lehre. Mit dem richtigen Ziel verbunden. An seinen Freund Timotheus schreibt er, das Ziel aller Lehre, das Ziel aller Unterweisung ist, dass ihr richtig glaubt. Nein, das Ziel aller Unterweisung, schreibt er an seinen Freund Timotheus, ist die Liebe. Aus einem aufrichtigen, ungeheuchelten Herzen. Jedes Mal, wenn ihr irgendwas gehört habt von Gott, solltet ihr ein Stück weit liebesfähiger sein im Sinne Jesu. Wenn ihr heute heimgeht, solltet ihr ein Stück liebesfähiger sein. Und wenn ihr das nicht seid und sagt, so endlich weiß ich, was richtig und falsch ist, jetzt sage ich mal meinem Mann, was richtig und falsch ist und ich mache ihm mal den Rost runter. Selten es geschieht aus Liebe, dass er umkehrt. Wenn nicht, lasst es bleiben. Alles geschehe in Liebe, ist die Jahreslosung für das nächste Jahr. Nehmt die Menschenliebe Gottes auf, die an Weihnachten erschienen ist. Die Menschenliebe Gottes ist erschienen. Und dann schreibt Paulus im 3. Kapitel des Epheserbriefs, dort beschreibt er im Zusammenhang die Liebe, die Breite und Höhe und Länge und Tiefe der Liebe Gottes. Ist ein Gebet dort. Und dann sagt er am Schluss dieses Gebetes, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Und das meint im Zusammenhang des Gebets die Liebe. Der kann in einem Thomas sogar diese Liebe bewirken. Wir haben vorhin in diesem Lied kam der Satz vor, die Macht der Liebe oder Liebe, Macht der Liebe. Im ersten Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Liebe ist seine Macht, genau. Liebe ist seine Macht. Wir kennen die Liebe zur Macht. Die prägt unser Leben, die Liebe zur Macht. Christus kennt die Macht der Liebe, die alles transformiert, verwandelt und neu macht. Das ist an Weihnachten passiert. Und ich glaube, jeder von uns hat das dringend nötig. Und wir müssten beten und sagen, Jesus, zieh mit deiner bombastischen Menschenliebe bei uns ein, bei mir ein und vergib mir. Dort, wo ich hart bin, dort, wo ich einen Weichspüler nötig habe, vergib mir, wo ich bocksteif und unflexibel geworden bin, rechthaberisch. Gerade wir Christen führen so viele rechthaberische Diskussionen, die der Liebe mangeln, ohne Ende. Das finde ich extrem schade. Und das wäre eine Besinnung. Legen wir mal in der Adventszeit alle rechthaberischen Diskussionen auf die Seite und konzentrieren uns darauf, anderen Gutes zu tun. Fernab und vor allen Dingen denen, die noch ein bisschen anders glauben als wir. Das wäre eine unglaubliche, schöne Aufgabe. Wir konzentrieren uns darauf, Gutes zu tun, nicht schlecht über andere zu reden. Und lass mal alle Dogmatik auf der Seite. Für einen Theologen doppelt schwierig zu sagen, okay. Und wenn denn einer sagt, ich habe Willkommen daheim gelesen, hat mich so berührt, dass ich dann nicht sage, aber man müsste und sollte und wenn ihr wüsstet, was der Friedrich und ist wieder alles vom Tisch. All die Berührungen des Heiligen Geistes. Gut, das ist meine Weihnachtsbotschaft, Adventsbotschaft von Seiten von Paulus. Dann ist erschienen die Menschenfreundlichkeit Gottes. Und die hat verwandelt, Herzen neu gemacht. Dass dieser Jesus in uns lebt, zeigt sich an unserem Leben, indem wir die Liebe Gottes widerspiegeln. Ich bete und dann geht es irgendwie weiter. Lieber Vater, ich danke dir, dass du der große und allmächtige Schöpfergott, dass du in Jesus Mensch geworden bist, dass wir dich begreifen können, sehen können, dass wir staunen lernen, dass du zu uns gekommen bist. Und deine große Sehnsucht ist, Vater, dass wir verwandelt werden von deiner Liebe zu Menschen, die deine Menschenliebe ausstrahlen und leben. Bitte berühre uns nicht mit Zwang und Druck, sondern in deiner Menschenfreundlichkeit, dass auch wir Menschenfreunde werden. Danke, dass du das bewirkst durch deinen guten Heiligen Geist und dass wir uns ganz auf dich einlassen. Amen.